die uns die Freude rauben möchten, sondern wir möchten Gott vertrauen und er ist die Quelle unserer Hoffnung und er ist auch die Zukunft für unser Leben. Ja. Genau. Heute Morgen möchten wir ein Wort Gottes miteinander betrachten aus dem Johannesevangelium. Genau. Und vielleicht können wir noch mal kurz aufstehen. Ich lese den Text, bete und dann dürft ihr wieder Platz nehmen. Genau, Johannes 5, 1 bis 11. Da geht es um die Heilung eines Kranken am Sabbat. Genau, da lese ich mal. Und da heißt es, einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Sie alle warteten darauf, dass das Wasser in Bewegung geriet. Denn von Zeit zu Zeit stieg ein Engel des Herrn in den Teich hinunter und brachte das Wasser in Bewegung. Wer als erster in das Wasser hineinstieg, nachdem es in Bewegung geraten war, der wurde gesund, ganz gleich, an welcher Krankheit er litt. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? Fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Deshalb wiesen die führenden Männer des Volkes den Mann, der geheilt worden war, zurecht. Heute ist Sabbat, da ist es dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. Er entgegnete, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Wer ist dieser Mann? Fragten sie. Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war. Soweit mal das Wort, lass uns noch mal beten. Herr Jesus, danke für all die Wunder, die du getan hast, als du auf dieser Erde warst und auch für die Wunder, die du heute noch tust, denn du bist immer noch derselbe, der Lebendige, der Ewige, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und so möchten wir dir vertrauen, dass du auch heute Morgen zu uns sprichst und du, Heiliger Geist, uns dieses Wort aufschließt, dass wir verstehen können, was das für unser Leben bedeuten kann. Dir sei im Voraus schon Dank und Preis dafür. Amen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Diese Welt braucht Heilung. Wir leben in einer Welt voller Nöte und Krankheiten. Wir erleben in unserem Land überfüllte Arztpraxen, Wartezimmer. Wir erleben nicht genügend Therapieplätze für psychische Krankheiten. Das Geld reicht nicht mehr, um das Gesundheitssystem zu finanzieren. Und man könnte Fortsetzung machen. Es gibt viel Not in dieser Welt und auch viel Krankheit. Und wenn man nicht Glauben hätte, dass Gott lebt und auch Dinge verändern kann, würde man in der Gefahr stehen, zu verzweifeln. Wo im Johannesevangelium im 6. Kapitel hat Petrus mal gesagt, als Jesus die Jünger gefragt hat, wollt ihr auch weggehen? Da sagt Petrus, wohin sollen wir gehen? In anderen Worten, was ist die Alternative zu dir? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. In anderen Worten, du, bei dir allein ist Hoffnung. Bei dir allein ist Befreiung von Belastungen. Bei dir allein ist Rettung. Rettung vor dem Verderben. Du bist die Quelle der Hoffnung. Du allein, nur du. Menschen enttäuschen, aber Jesus nicht. So, was dieser Bericht hier sagt, ist, wir haben hier einen chronisch kranken Mann an dieser Teichanlage in Jerusalem. Ein Mann, der unter anderem 38 Jahre lang auf Heilung gewartet hat. 38 Jahre, das ist eine lange Zeit. Manche sind noch gar nicht 38 in unserer Mitte. Aber wenn ich 38 Jahre zurückdenke, also fast 40 Jahre, das ist eine lange Zeit. 38 Jahre Glück und Segen und Freude ist schön. 38 Jahre Stress, Belastung, eingeschränkt sein, unfähig sein, sein Leben so zu leben, wie man es gerne leben würde, ist eine Katastrophe. Und wir alle, die wir relativ gesund sind, natürlich hat man mal eine Erkältung oder so, aber wenn wir nicht gravierend krank waren, haben wir Grund, täglich dafür zu danken. Gesund zu sein ist ein Segen. Krank zu sein ist eine Belastung, ist eine starke Einschränkung für ein normales Leben. Nun, was wir hier sehen ist, wir sehen diesen Teich Bethesda und viele Kranke, vielerlei Krankheiten. Körperliche Krankheiten, gelähmte Leute mit Gebrechen, Leute, die geschwächt sind, vielleicht waren auch psychisch Kranke darunter, Depressive, Schizophrene und was es alles gibt. Und was mir hier gefällt, ist, Jesus sieht diesen einzelnen Mann inmitten dieser Menge und Masse an Kranken. Dieser eine, der 38 Jahre krank war. Vielleicht denkst du auch, wer sieht mich, ich in meiner Not? Wer denkt an mich? Ich habe keine Möglichkeit, mir selbst zu helfen. Aber Jesus sieht dich und mich inmitten der Masse. Er sieht den Einzelnen. Und das ist uns Hoffnung. So, jeder von uns darf hoffen, dass er gesehen wird von Jesus. Jesus sieht dich. Nochmals, er weiß, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Er weiß, wo du wohnst. Und er hat dir das Leben geschenkt. Und er sieht jeden Tag deines Lebens. Du bist wertgeschätzt bei Gott. Das ist doch schön, oder? Das Grund zum Danken. Das sollte uns ermutigen bei all dem anderen, was wir so vor Augen haben. Jesus spricht zu diesem Mann, steh auf, nimm deine Matte und geh. Das war keine Hängematte, sondern eine Matte zum Draufliegen. Nimm deine Matte und geh. Das ist ein völlig lapidarer Satz, der völlig bedeutungslos scheint. Aber was für die einen bedeutungslos ist, ist für die anderen ein Problem. Und das erleben wir oft, wenn wir irgendeinen Satz raushauen und denken, ja, das ist so ein belangloser Satz. Plötzlich taucht eine Gegenwehr auf. Plötzlich regt sich jemand auf über den Satz. Man weiß gar nicht, was die wollen. Und plötzlich stellen wir fest, irgendjemand nimmt Anstoß an dem, was gesagt wurde. So war es auch bei Jesus. Jesus sagt, hey, steh auf, nimm deine Matte und geh. In demselben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Er tat, was Jesus sagte. So, an einer anderen Stelle heißt es im Johannesevangelium, ich glaube es war Kapitel 4, jemand, der aus dem Militär war, ein Oberster, er sagt zu Jesus, du sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Oder sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Gottes Wort, Jesu Wort löst Veränderungsprozesse aus. Das ist ein Geheimnis. Wenn wir es glauben können, passiert es auch. Jesu Wort, Gottes Wort. Denken wir an die Schöpfung. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Er sprach, es soll grünes Kraut wachsen und es geschah. Er schuf die Tierwelt und sie war da. Gottes Wort löst Veränderungsprozesse, Heilungsprozesse aus. Das ist wichtig, das zu wissen. Gott löst es aus. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück, sagt uns die Bibel. Das Wort Gottes ist wie ein Hammer, der Felsen zertrümmert oder auch Betonmauern. Gottes Wort ist wie ein Hammer. Ja? Wenn wir ein Haus abreißen wollen und es ist betoniert, da brauchen wir Bagger mit Presslufteinrichtung. Ja? Und der bohrt da rein Stück für Stück und Greifer und irgendwann ist es weg. Gottes Wort ist so ein Instrument, um Felsen zu zertrümmern, aber auch Betonmauern. In 2. Korinther 10 heißt es, wir haben Waffen und Instrumente, Gedankenbefestigungen zu zertrümmern. Und wie viele Gedankenbefestigungen haben sich in den Köpfen der Menschen zementiert? Leute, die haben immer wieder dasselbe negative Zeug gedacht und irgendwann wurde dieses negative Gedankengut zu einer Betonmauer im Kopf, eine Mauer im Kopf. Und wenn du redest, redest du gegen eine Betonmauer. Du erreichst null und nichts mit deinen Worten. Du kannst mit Engelszungen sprechen. Es braucht das kreative Wort Gottes zu sagen, im Namen Jesu und jetzt wird's anders. Und das, was du denkst, ist eine Lüge des Teufels. Sag dich los von diesen Worten. Sag dich los von diesen Gedanken. Werde frei. Komm in Gottes Wille hinein. Komm in den Fluss des Heiligen Geistes hinein. Hör auf mit was für sich selbst mitteilt oder sonst etwas, was die Mauer ist. Gottes Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zertrümmert. Er kann auch Unmöglichkeiten zertrümmern. Oft sind irgendwelche Unmöglichkeiten. Dieser Mann lag 38 Jahre an diesem Teich. Es war ihm unmöglich, ganz schnell in dieses Wasser zu kommen. Also was das mit diesem Engel, der das Wasser bewegt hat, auf sich hat, das ist für mich jetzt zweitrangig. Manche deuten das so, manche so. Wichtig ist, da war eine Unmöglichkeit. In diesem Leben war einfach eine Unmöglichkeit. Ein Unvermögen. Ich kann nicht. Ja? Dieses Wort, ich kann nicht, es gibt bei vielen Menschen dieser Gedanke, ich kann das nicht. Und das Wort Gottes sagt, und das ist der Hammer, der diese Unmöglichkeit zertrümmert, alles ist möglich, dem, der da glaubt. Das ist der Hammer, der diese Bastion, dieses Bollwerk zertrümmert. Ich kann nicht. Doch, alles ist möglich dem, der da glaubt. Es gilt, das Wort Gottes für sich in Anspruch zu nehmen und zu sagen, Herr, wenn du das sagst, ich nehme es für mich in Anspruch. Herr, da ist die Unmöglichkeit, ich bete für diese Unmöglichkeit, ich halte dir diese Unmöglichkeit so lange vor, bis der Weg frei ist, bis der Berg sich ins Meer gehoben hat. Alles ist möglich, dem, der da glaubt. So, Jesus spricht, steh auf, nimm deine Matte und geh. In diesem Augenblick war der Mann gesund. Hey, wollen wir gesund sein? Ja, wollen wir doch, oder? Wollen wir frei sein? Ja, wollen wir auch. Wollen wir ein Segen für andere Menschen sein? Ja, wollen wir auch. Also zumindest ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Hallo, wollen wir ein Segen sein für andere? Ja, wisst ihr, so, wir sind so Segens, wir sind wie Leuchttürme in der Finsternis der Welt. Christen sind wie Leuchttürme. Du mit deiner Unfähigkeit bist ein Leuchtturm. Stell dir vor, Gott schätzt uns wert. Ihr seid das Licht der Welt. Sag Gott, hey, du bist ein... Es gibt ja auch so Glühwürmchen, die machen auch Licht, wenn sie fliegen. Du bist ein, wenn du auch nur ein kleines Licht wärst, du bist ein Licht in dieser Welt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Johannes 5,14. So, nun, Jesus beweist seine Vollmacht als, er ist auch der Herr über dieses Sabbatgesetz. Gott ist der Geber der 10 Gebote. Das wissen auch diejenigen, die nicht an Gott glauben. Das hat man mal gehört und man hat es verinnerlicht, vielleicht in der Schule. Du sollst am Sabbat praktisch nicht arbeiten. Das ist, also da geht es eigentlich um, wir haben ja einen 6-zu-1-Tage-Wochenrhythmus, 6 Tage Arbeit, 1 Tag Pause. Wir brauchen Zeiten der Regeneration. Wir brauchen Zeiten des Schlafs, der Erholung. Tags, also nachts Erholung vom Tag und am Sonntag Erholung von der ganzen Woche. Das hat Gott so eingerichtet. Er hat selbst am 7. Tag geruht. Gott hat geruht, der allmächtige, allgegenwärtige, allwissende, allweise, der Allmächtige hat gesagt, hey, ich habe am 7. Tag geruht. Wahrscheinlich, also der Omnipotente, der Allmächtige, dem normalerweise die Kraft nicht ausgeht, gönnt sich einen Ruhetag. Ist auch ein Geheimnis. So. Jesus heilt, und das ist das Problem, Jesus heilt diesen Kranken, der 38 Jahre warten musste von seiner Krankheit. Und was passiert? Es gibt einige Schriftgelehrte, einige, wie soll ich sagen, Pharisäer oder auch was weiß ich, hier heißt es, die führenden Männer des jüdischen Volkes. Sie wiesen den Mann, der geheilt worden war, zurecht. Das heißt, sie kritisierten ihn. Heute ist Sabbat. Da ist es dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. Ich sage euch mal eins. Man kann als religiöser Mensch total verpeilt sein. Nochmal, ich sage es nochmal. Man kann als ein religiöser Mensch total am Ziel vorbeischießen. Verpeilt sein. Um was geht's denn hier? Die Leute regen sich auf, weil der Mann eine Matte trägt. Die ignorieren es, was mit ihm war, was für ein Wunder geschehen ist. 38 Jahre krank. 38 Jahre Stress, 38 Jahre Hoffnungslosigkeit, 38 Jahre Belastung, psychische Belastung, körperliche Belastung. Wahrscheinlich angewiesen auf die Verwandtschaft versorgt zu werden, vielleicht auch gebettelt, wie auch immer. Auf jeden Fall nichts Schönes, 38 Jahre. Und jetzt wird dieser Mann geheilt. Jetzt wird er geheilt. Vielleicht, ich weiß nicht, ob er, also der im Tempel saß, der Lahme und geheilt wurde von Petrus und Johannes, der ist gehüpft. Der ist gehüpft vor Freude, ist herumgesprungen. Und die Leute haben gesagt, hey, war das nicht der, wo vorhin noch gebettelt hat? Und die Leute regen sich auf. Die freuen sich nicht mit, dass er geheilt ist, sondern sie regen sich auf, weil er die Matte unter den Arm nimmt. Eine Lappalie, Leute regen sich über Nebensächlichkeiten auf. Warum? Weil sie sagen, hey, das Gesetz sagt, du sollst nicht arbeiten. Und sie sehen das Tragen der Matte als Arbeit an. Wozu ist der Sabbat, der Ruhetag da? Sagt es da. Zur Erholung, wie gesagt, wöchentliche Arbeit und so weiter. Aber die Frage ist, wenn man das zu Ende denkt, ist nicht auch die Heilung, die geschehen ist, dient sie nicht auch der Erholung vom Stress dieser langjährigen Krankheit? So kann man ja auch Sabbat verstehen. Heilung vom Stress, von der Arbeit, von der Angestrengtheit der langjährigen Krankheit. Wie auch immer wir das deuten wollen. Es gibt ja Leute, die wollen es alle recht machen. Also die Obrigkeit regt sich auf. Wir haben ja auch was von der Obrigkeit gehört. Manchmal liegt wirklich tatsächlich auch die Obrigkeit daneben. Also sie haben das Gesetz, die 10 Gebote, ganz wörtlich genommen. Das kam wahrscheinlich daher, weil im Alten Testament hat das Volk Israel öfters Götzendienst getrieben. Und am Ende hat Gott sie in die assyrische und babylonische Gefangenschaft geschickt, weil sie einfach nicht gehorcht haben, weil sie einfach versagt haben, weil sie die Kraft auch nicht hatten, das Gesetz 100% zu halten. Als sie aus der Gefangenschaft zurückkamen, Gott hat gesagt, 70 Jahre wird es dauern. Die Gefangenschaft dauert 70 Jahre. Die Generation wird dahin gehen. Und tatsächlich, Gott hat sie zurückgeführt. Kyrus, mein Knecht, sagt der Prophet Jesaja. Und man vermutet, dass diese 70-jährige Gefangenschaft so eine Zäsur war, so ein Schockerlebnis, so eine nationale Katastrophe, dass das so im Gedächtnis des Volkes war, dass sie sich geschworen haben, wir werden jetzt akribisch dieses Gesetz einhalten. Alles, was dazu gehört. Auch den Sabbat. Es gibt ja heute noch Menschen, die versuchen sehr, sehr genau, in dem Fall den Samstag, als freien Tag zu praktizieren. So, ich möchte noch einmal auf Gott zurückkommen. Also Jesus ist ja der Sohn Gottes. Und Gott ist ja der Geber des Gesetzes. Und ich möchte einen Schlenker in das Alte Testament machen. In die Richterzeit. Wir wissen ja, Gideon, Barak, Deborah, Ehud, Simson und so weiter. Das waren mehrere Richter, über 10 Richter. Und damals gab es keinen König, damals gab es nur diese Richter, die im Volk Israel Ordnung gemacht haben. Und dieses alttestamentliche Wort für Richter, das stammt von einem hebräischen Wort ab, das bedeutet Regierender einerseits, Gesetzgeber oder auch als Richter handeln. So mit anderen Worten, die biblischen Anführer, die als Richter bezeichnet werden oder wurden, übten alle drei Staatsgewalten in einer Person aus. Das ist ein interessanter Gedanke. Also diese Richter im Alten Testament, die trugen keine Roben, die hatten keine Perücken, die hatten keinen Holzhammer im Gerichtssaal, sondern das waren Leute, die haben regiert, die waren auch Gesetzgeber und die haben auch Streitfälle geschlichtet. Eigentlich, die waren die Exekutive, also die ausführende Gewalt, die Legislative, die gesetzgebende Gewalt und die Judikative, die richterliche Gewalt in einer Person. Und in diesem Sinne bezeichnet die Bibel eigentlich auch Gott als Richter. Gott ist der, der alle, wir, die wir Demokratie hochhalten, Gott ist alles drei in einem. Ich finde das ein interessanter Gedanke. Und ja, wenn man das jetzt noch als so ein Nebenschauplatz, das gehört jetzt nicht zu dem Thema, aber als Nebenschauplatz, wenn man einem Menschen alle diese drei Gewaltmonopole in eine Hand gibt, weil sie oft es missbraucht haben, deshalb ist man auf die Idee gekommen, in der Französischen Revolution, diese Macht zu teilen in drei Teile, in die gesetzgebende, in die ausführende und in die richterliche Gewalt. So Gott ist so gerecht und so heilig, er kann das alles in einer Person, in Gott tun. Gesetz geben, Gesetze durchführen und auch urteilen. Aber wir Menschen sind schwach und wir sind anfällig für Sünde. So, das nur nebenbei. So, die Frage ist für diesen Geheilten, jetzt hat der Jesus mich geheilt, ich freue mich, und die religiöse Obrigkeit, die sagt, hey, was du da machst, dass du die Matte trägst, ist nicht in Ordnung. Er ist in einem Zwiespalt, er ist in einem Konflikt. Und es gibt ja Leute, die auch in Konflikte sind. Weißt du, der eine sagt das, der andere sagt das. Ja, was soll ich jetzt machen? Wir wollen eigentlich mit allen in Frieden leben. Und was ist das Ergebnis? Wenn du so machst, sind die nicht begeistert. Und wenn du so wie die machst, ist er nicht begeistert. Du kannst es nicht allen recht machen. Und ich habe eine Geschichte gefunden, die in dieser Richtung uns ein Beispiel ist. Johann Peter Hebel erzählt von einem Mann, der auf seinem Esel vom Markt nach Hause reitet. Also auch eine lapidare Sache. Ein Mann reitet vom Markt, also es war wahrscheinlich im Mittelalter oder vor Jahrhunderten, er reitet vom Markt nach Hause. Nichts Außergewöhnliches. Sein Junge läuft nebenher. Kommt ein Wanderer vorbei und meint, das ist nicht recht, Vater, dass ihr reitet und lasst euer Kind laufen. Ihr habt stärkere Beine. Da stieg der Vater vom Esel herab und ließ den Sohn reiten. Kommt wieder ein Wandersmann und sagt, das ist nicht recht, Junge, dass du und dein Vater, das ist nicht recht, jetzt pass auf, da stieg der Vater vom Esel herab und ließ den Sohn reiten. Kommt wieder ein Wandersmann, du bist nicht recht, Junge, dass du reitest und dein Vater zu Fuß gehen lässt. Du hast jüngere Beine. Da saßen sie beide auf dem und ritten eine Strecke. Sie saßen beide auf dem Tier und ritten eine Strecke. Kommt ein dritter Wandersmann und schimpft: Was ist das für ein Unverstand, zwei Leute auf einem schwachen Tier? Sollte man da nicht einen Stock nehmen und euch beide hinabjagen? Da stiegen sie beide ab und gingen zu dritt zu Fuß. Rechts der Vater, links der Sohn und in der Mitte der Esel. Kommt ein vierter Wandersmann und lacht: Ihr seid drei kuriose Gesellen. Ist das nicht genug, wenn zwei zu Fuß gehen? Geht es nicht leichter, wenn einer von euch reitet? Da banden sie dem Esel die vorderen und dann die hinteren Beine zusammen, zogen einen starken Baumpfahl durch, der an der Straße stand, und trugen den Esel auf der Schulter heim. Wer sich immer nur nach anderen richtet, richtet sich selbst zugrunde, war das Ergebnis. Ja, du kannst es einfach nicht allen Leuten recht machen. Ja, ist einfach so. Genau. So, ein letzter Gedanke. Es geht ja um das Gesetz hier. Also die religiöse Obrigkeit beharrt auf diesem Einhalten von Gesetzesvorschriften. Und Jesus scheint hier das Gesetz zu ignorieren. Und in 2. Korinther 3 steht, also Jesus sagt übrigens in der Bergpredigt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. So, das Gesetz ist nicht aufgelöst worden, sondern erfüllt. Jesus hat es erfüllt. Und dann heißt es, und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Das heißt, auch im Neuen Testament, 2. Johannes 1, 6, das ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. In anderen Worten, das Neue Testament ist insofern anders wie das Alte. Das Alte sagt, halte den Buchstaben, halte das Gesetz und du wirst leben. Das konnte aber keiner. Und das Neue Testament sagt, lebe in der Liebe, dann erfüllst du automatisch die Gebote. Lebe in der Liebe, dann erfüllst du automatisch die Gebote. 2. Korinther 3, 5 und 6. Unsere Befähigung verdanken wir Gott. Also Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth über seinen Dienst, wie sein Dienst einzuschätzen ist. Er sagt, unsere Befähigung verdanken wir, Moment, ich kann es auch an anderer Seite lesen. Also noch, ich lese von Vers 4. Wenn wir mit solchen Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten, schreibt Paulus von sich selbst und seinen Mitarbeitern. Neue Genfer Übersetzung. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Also das Neue Testament gründet sich auf das Wirken von Gottes Geist. Eine andere Dimension. Denn das Gesetz bringt den Tod, also der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Aber der Geist Gottes macht lebendig. Das ist das neue Prinzip, das Jesus eigentlich eingeführt hat. Der Geist macht lebendig, die Liebe. Jesus sieht mit Augen der Liebe diesen leidenden Mann und er handelt. Er berührt ihn, er hilft ihm, er heilt ihn. Und das ist Gottes Wille, Liebe. Handeln in Liebe. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du Mensch geworden bist, dass du die Herrlichkeit im Himmel verlassen hast und dass du uns in allem gleich geworden bist als Mensch, außer der Sünde. Danke, Herr, dass du uns ein Musterbeispiel geworden bist, ein Typus, ein Vorbild für unser Leben. Herr, auch du bist angeeckt, auch du wurdest kritisiert, auch du wurdest abgelehnt. Aber du warst treu in allem und hast deinen Lauf vollendet. Du warst gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat dich der Vater erhöht und hat dir einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in deinem Namen sich alle Knie beugen, im Himmel und auf Erden. Dir sei Dank für dein Vorbild, Herr Jesus. Amen. Wer will noch beten?